Ihr habt das Thema gesehen, ich ziehe meine Straße fröhlich, trotzdem. Und ich hoffe, dass euch das gelingt und dass ihr heute hier rausgeht mit diesem Gefühl, wow, genau das mache ich jetzt. Ich ziehe meine Straße fröhlich, weil ich einen ganz tollen Herrn habe, der diese Straße ebnet und dafür sorgt, dass ich einen guten Weg finde. Dieses herzliche Willkommen, benvenuti, sagen wir in Italien dazu. Und das bedeutet genau das Gleiche, herzlich willkommen. Aus Italien gibt es jetzt nicht so viel berichten, weil ich heute noch einen Rundbrief versenden werde und dann seid ihr wieder top informiert. Und wer Fragen hat, möge doch einfach mir eine Mail schicken. Er kriegt garantiert binnen 24 Stunden Antwort. Originaltext Bibel, Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Philippus aber bekam von dem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich um die Mittagszeit auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm, das beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nach Norden und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Amen. Jesus überraschte Freunde und Feinde durch sein Handeln damals. Die geschichtliche Situation. Jesus war für unsere Sünden gestorben. In der Kreuzigung hat er sein Leben gelassen, für dich und für mich. Jesus war von den Toten auferstanden. Das feiern wir an Ostern. Jesus zeigte sich vielen Menschen lebend. Er war der Sieger über den Tod. Die Bibel berichtet, dass mehr als 500 Menschen auf einmal ihn lebend gesehen haben. Das ist bestens bezeugt. Die Bibel, das bestbezeugte Buch der Antike überhaupt. Jesus verabschiedete sich von seinen Jüngern. Das ist das Fest der Himmelfahrt heute bei uns. Und Jesus sandte schließlich seinen Heiligen Geist als seinen Vertreter hier auf unserer Welt. Das ist unser Pfingstfest. Jesu Nachfolger werden durch die Kraft des Heiligen Geistes damals radikal verändert. Aus ängstlichen Wegläufern werden mutige Zeugen. Aus feigen Schweigern werden feurige Redner. Aus verbohrten gesetzlichen Juden werden auf einmal freie Christen. Aus einfachen Fischern werden Evangelisten. Jesu Nachfolger reifen an und mit ihren Aufgaben. Aus verzagt Glaubenden werden Gemeindeleiter. Aus traurigen Gestalten werden geistliche Gesandte, die ihren Herrn vertreten in dieser Welt. Aus berufenen Aposteln werden stolze Märtyrer, die stolz darauf sind, für Jesus leiden zu dürfen. Etwas, was uns ziemlich fremd ist. Logischerweise. Aus freien Bürgern werden gesuchte Verfolgte. Gott formt aus, ich nenne es mal lieblosen Individualisten, liebevolle Christen. Jesus breitet die gute Nachricht von Gottes Liebe durch seine Nachfolge immer weiter aus. Bisher waren sie nur präsent in Jerusalem gewesen. Dabei verteidigt Jesus uns, seine Nachfolger. Nicht wir müssen ihn verteidigen, wie wir das manchmal im Alltag fälschlicherweise glauben. Der Heilige Geist erfüllt alle Glaubenden. Aber viele Augenzeugen machen sich darüber lustig. Wirkung des Geistes, das können sie nicht begreifen. Verständlich. Die Apostel wirken viele Wunder, aber die damalige Geistlichkeit unterdrückt diese Nachrichten. Die Gemeinde lebt eigentlich vorbildlich, tut eine Menge Gutes für die Stadt, für das Land. Aber sie wird schlecht gemacht an allen möglichen Stellen und brutal verfolgt. In der damaligen Zeit bewahrt Jesus seine Nachfolger nicht vor riesigen Problemen, ganz im Gegenteil. Die Apostel werden sogar gefoltert, aber sie bekennen sich fröhlich zu Jesus, ihrem Herrn und Retter. Einige der ersten Christen werden sogar getötet, aber die Gemeinde wächst stetig weiter. Jesus bewahrt seine Nachfolger, dich und mich, nicht vor riesigen Problemen, aber er führt sie durch harte Zeiten hindurch und bleibt immer an ihrer Seite. In die damalige Zeit hinein fällt auch die Berufung und Sendung der ersten Missionare. Aufgrund einer schweren Verfolgungswelle, gerade im Raum Jerusalem, auch unter Paulus, verlassen viele Christen Jerusalem. Diese Christen fliehen in die Nachbarprovinzen und bauen dort erste neue Gemeinden auf. Die Gemeinden entwickeln sich um Jerusalem herum, man sagt in konzentrischen Kreisen, das heißt mittig Jerusalem, dann geht's weiter, Judäa, Samaria, bis ans Ende unserer Welt hinein. Die Ausbreitung der guten Nachricht geschieht dabei genauso, wie Jesus es seinen Nachfolgern bei seiner Himmelfahrt vorausgesagt hatte. Sie überwinden Landes- und Kulturgrenzen. Und diese gute Nachricht wird selbst niemals überwunden werden, auch die Gemeinde nicht, die daraus entstanden ist. Der Heilige Geist hatte gesagt, durch Jesus selbst, und wenn Gottes Heiliger Geist an Pfingsten zu euch kommen wird, dann erhaltet ihr die Kraft, Zeugen für mich zu sein. Zuerst in Jerusalem, dann auch in Judäa, in Samaria und schließlich bis an das Ende dieser Welt. Jesus ist der beste Dienstgeber, den du dir denken kannst. Einen besseren Arbeitgeber gibt's nicht. Da ich das seit über 30 Jahren mache, weiß ich, wie sich das anfühlt und kann aus eigener Erfahrung sagen. Er gibt den besten Job. Er ist der beste Arbeitgeber. Jesus beruft und sendet neue Mitarbeiter aus. Die wachsende Jerusalemer Gemeinde passte ihre Strukturen den aktuellen Veränderungen an. Sie wählte 7 bewährte Leute. Demokratische Wahl, soll man gar nicht denken, in der Gemeinde. War aber so. Machen wir bis heute. Zu besonderen diakonischen Diensten werden sie ausgesandt und vorher gesegnet. Das, was wir eben gemacht haben. Wir segnen eine Gruppe von Mitchristen zu einem besonderen Dienst. Und wir rechnen damit, dass Gott in besonderer Weise an ihnen wirkt und durch sie wirkt. Jesus beruft auch Philippus zuerst zum praktischen Dienst. Vor und nach seiner offiziellen Berufung diente Philippus in der Jerusalemer Gemeinde einfach so mit, übte sich mal in verschiedenen Jobs, bis er seine Aufgabe gefunden hatte. Und schließlich war er für die gerechte Essensverteilung in der Suppenküche der Gemeinde mit zuständig. Merke, möchte ich da sagen, auch Suppe verteilen in der Gemeinde ist ein geistlicher Dienst. Ich wiederhole, auch Suppe verteilen in der Gemeinde ist ein geistlicher Dienst. Darf ich hinzufügen, auch Toiletten putzen. Ausrufezeichen. Jesus setzt Philippus anschließend zum evangelistischen Dienst ein. Dann dient er als Gemeindegründer in der Hauptstadt Samarias, einem verrufenen Gebiet im Norden. Ach, das wollte ich noch hinzufügen. Gestern bei einer Begegnung hörte ich übrigens, dass es in einer Nachbargemeinde von uns ein Männerputzteam gibt, das sich freiwillig zum Dienst meldet, immer die größte Gruppe darstellt und nach dem Putzen anschließend sich zu einer Vesper trifft, die ausgiebig begangen wird. Dem denket nach, liebe Brüder. In keiner Gruppe finden sich so viele Leute wie bei den Männern. Das muss einen Grund haben. Okay, kommen wir wieder zurück. Jesus setzt Philippus anschließend zum evangelistischen Dienst ein. Dann dient er als Gemeindegründer in der Hauptstadt Samarias, einem völlig verrufenen Gebiet. Er spart mir jetzt zu erklären, warum das so war. Auf jeden Fall, der fromme Jude wollte mit den Samaritern nichts zu tun hatte, ging ihnen aus dem Wege und umging sogar ihr Landstrich, selbst wenn ihn das eine halbe Tagesreise an Fußweg kostete. Das nennt man auch Hass. Genau da geht der Philippus hin, um die gute Nachricht weiterzusagen. Total verrufene Gegend, Menschen, die keiner leiden konnte. Toll, dass unmittelbar nach dem frommen Bezirk Jerusalem und Judäa Gott seine gute Nachricht dahin schickt, wo sie keiner hören will. Zu den Menschen, die keiner mag, vor denen die Juden damals ausspuckten. Gott hat eine andere Art des Umgangs mit seinen Geschöpfen als wir. Die dortige Mischbevölkerung war, wörtliches Zitat jetzt, durch die Zauberei des Magiers Simon aus der Fassung gebracht worden. Wir würden heute sagen, so kann man das da sehr gut übersetzen, völlig neben der Kappe. Das kann passieren, wenn man in Bereiche kommt, wo die Magier das Sagen haben. Und da ist es gut, dass wir wissen, dass unser Herr das alles schon besiegt hat, stärker ist und stärker bleibt und am Ende immer der Sieger ist. So wie es dann beschrieben wird, aber Gott wirkte eine Erweckung genau da. Viele wurden gläubig und geheilt und ließen sich taufen. Jesus hört nicht auf, mich positiv zu verändern, dich und mich, wenn ich mich seiner Liebe aussetze. Ich habe es hier mal sehr persönlich formuliert. Vielleicht könnt ihr euch dem anschließen, was da steht. Jesus, mach mich hörfähig. Ich will sensibel werden für dein Reden. damit ich deine Aufträge nicht überhöre. Philippus war total im Stress. Wir würden sagen, so ein ganz begabter und gefragter Evangelist, der so kurz vorm Burnout ist. Deshalb hat ihn noch Gott mal eben in die Wüste geschickt. Dazu gleich mehr. Ich will hören, wenn du zu mir redest, damit ich keine eigenen Wege gehe. Ich will dich beim Wort nehmen, damit ich nicht falschen Worten folge. Ich will auch dann noch gehorchen, wenn ich die Inhalte nicht verstehe. Ich bin ja schon, dieses Quietschen, kann man das abstellen? Muss ich da was machen? Kratzt das hier bei mir oder? Gut rasiert oder was? So besser? Also, ich bin machtlos jetzt. Du auch? Dann lassen wir es so. Und ihr denkt euch das einfach weg, unterdrückt das Geräusch und denkt, das stört uns jetzt nicht. Ich will Gott beim Wort nehmen, auch wenn ich die Inhalte nicht verstehe. Ich bin jetzt ungefähr 40 Jahre mit Jesus unterwegs und immer wenn ich sein Wort lese, habe ich das Gefühl, ich fange wieder ganz von vorne an. Und immer wieder entdecke ich Dinge, von denen ich den Eindruck habe, wow, dass Gott mir das schreibt, der muss mich wahnsinnig lieb haben. Sonst würde er das nicht tun. Ich wünsche dir auch so Momente, vielleicht gerade so in der nächsten Woche, dass dir so ein Licht aufgeht und du das Gefühl hast, Bibellesen ist eine tolle Sache. Gott darin begegnen in seinem Wort hat was Unvergleichliches. Merke, du musst die Logik Gottes nicht verstehen, aber für dich und dein Leben ist es sinnvoll, ihr zu folgen. Du musst nicht alles verstehen, was Gott getan hat oder tut oder morgen tun wird, aber verlass dich drauf, der weiß, warum er das so macht. Jesus, mach mich flexibel. Ich will gehen, wohin du mich sendest, auch wenn ich andere Wege im Blick hatte. Hast du schon mal so gebetet? Sei dir sicher, dann kannst du auch mit Überraschungen rechnen. Vielleicht willst du das ja gar nicht. Aber zum Nachdenken soll es eine Anregung sein. Jesus, ich will gehen, wenn du mich sendest. Auch wenn ich ganz andere Wege im Blick hatte für mich. Ich will deinen Wegen vertrauen, auch wenn sie mir neu und fremd sind. Ich will meine Entschuldigungen loslassen, weil du immer die Übersicht behältst. Gott weiß Bescheid, auch da, wo ich nicht mehr Bescheid weiß. Ich will mich auf dein Tempo einlassen, weil es mich am schnellsten zum Ziel führt. Interessant, es heißt im Text, einmal wird von der Mittagssonne gesprochen, es war saumäßig heiß an diesem Tag, als Jesus den Philippus durch seinen Engel da in die Wüste reinschickt. Mitten in so einen Hexenkessel, 40, 50 Grad. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, fühlt sich ganz toll an. Ich weiß, wie das ist. Ich kenne das sehr gut aus Tadschikistan oder aus Mali. Da bist du froh, wenn du irgendwo Haare auf dem Kopf hast. Ich bin da eigentlich auf der Verliererseite, aber das ist egal. Dann musst du dafür sorgen, dass du irgendwie anders geschützt bist. Und dann steht im Text drin, als Jesus den Marschbefehl gibt, der Philippus läuft los. Es steht wahrhaftig da. Der läuft. Der läuft, weil er gar nicht anders kann. Der ist davon erfüllt, Gott einen Dienst tun zu wollen, an diesem Menschen da, den er nicht kennt, den er im Leben zuvor nie gesehen hat und der ihm wahrscheinlich noch fremder werden wird, wenn er ihm gleich in die Augen schauen wird. Ich möchte mich auf Gottes Tempo einlassen. Ich muss ehrlich gestehen, Gott hat mich in meinem fast hohen Alter in eine Arbeit gesteckt, jetzt in Südtirol, wo das Tempo genau das Gegenteil von dem ist, was ich liebe. alles geht mir da zu langsam. Alles. Ich finde nichts, was schnell genug ist. Es macht mich wahnsinnig. Aber ich habe aufgehört zu beten, Herr, verändere die Menschen um mich herum. Ich bete jetzt eher, Herr, komm endlich zum Ziel mit mir. Ich kann nicht mehr, es ist mir alles zu langsam. Alle, die jetzt noch nicht wissen, was sie morgen beten sollen, betet mal für mich, dass ich Gottes Tempo finde. Ich brauche es ganz dringend. Die Langsamkeit bringt mich um den Verstand. Merke, ich möchte es mir gerne merken. Du musst die Pläne Gottes nicht kennen. Aber weiß, sei dir ganz sicher, Gott weiß ganz genau, was er mit dir und mit mir vorhat. Ich möchte weiter beten, Jesus, nimm mir alle Menschenfurcht. Ich weiß, ihr glaubt mir das jetzt nicht, aber es ist so. Ich bin ein Typ, der menschenscheu ist. Bitte nicht lachen jetzt. Das ist so, ich kann das gut kaschieren. Das habe ich in meinen 65 Jahren gelernt. Aber ich bin dabei zu lernen, nicht auf mich zu sehen, sondern auf diese Macht meines Herrn. Auf seine Größe, auf seine Kraft, auf alles das, was er dir und mir schenkt. Umsonst. Ich will den suchen oder aufsuchen, den du mir zeigst, Herr, und ihm dienen, wie du willst. Ich will dem anderen so nahe sein, wie du es willst und wie er es benötigt. Ihr habt den letzten Satz jetzt wahrscheinlich schon gelesen. Ich will meinen nächsten Türken lieben wie mich selbst. Wenn jetzt hier türkische Mitbürger sitzen, bitte nimm das nicht als Schimpfwort. Sondern ich wollte einfach uns fromm so einen kleinen Hinweis geben. Ich hatte vorher von Nähe gesprochen. Und jetzt von türkischen Mitbürgern. Ich möchte meinen Nächsten und übernächsten türkischen Mitbürger, Nachbarn und so weiter lieben wie mich selbst und ihm so nah sein, wie er es braucht. Das ist eine andere Nähe als deine und meine. Da gehen die Vorstellungen etwas auseinander. Sei dir sicher. Merke, wenn du dir vornimmst, den anderen zu lieben, beginnst du ihn schon zu lieben. Übrigens, der Spruch ist jetzt nicht auf eine bestimmte Kulturgruppe oder Sprachgruppe begrenzt. Der gilt auch für Freunde, Bekannte, Verwandte, buckelige Verwandte. Und der gilt für deinen Lebens- und Ehegefährten. Hör doch einfach nochmal hin. Wenn du dir vornimmst, den anderen, den Nächsten, deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern zu lieben, dann beginnst du sie schon zu lieben. Auch wenn du inzwischen für dich schon lange innerlich festgelegt hattest, da ist nichts Liebenswertes mehr zu finden. Gott kann dir diese Liebe schenken, ich bin mir ganz sicher. Auch in ganz drastischen, krassen Fällen wie dem meinen kann sowas gelingen. Ich weiß, bei mir musste extra nochmal beten, aber Gott kann das auch schenken. Eine kleine Zusammenfassung. Ich möchte von dem Philippus lernen, hören. Ich schalte auf Dauerempfang. Gehorchen. Ich tue, was er sagt. Geh. Ich mache mich tatsächlich auf den Weg. Warten. Ich vertraue seiner Planung, auch ich Ungeduldiger. Übrigens, das kenne ich in der Bibel nur von Brüdern. Da heißt es, Geduld aber tut euch Not, liebe Brüder. Ihr Schwestern, helft uns doch dabei, dass wir das lernen. Wir sind da so schwer von Kapi. Ganz schwer. Reden. Ich rede verständlich und klar. Kein Parteichinesisch und kein Kanaanäisch im Dillkreis platt. Das ist unerträglich. Nicht nur für noch Nichtchristen. Kanaanäisch ist eine Sprache, die ist eigentlich ausgestorben. Aber auf Dillkreisblatt hört man sie noch häufiger. Wir sind alle noch jung genug zum Umdenken. Wie schön. Handeln. Ich rechne fest mit Gottes Hilfe dabei, sonst packe ich es nicht. Vertrauen. Ich verlasse mich ganz auf ihn. Worauf denn sonst? Gott macht's. Er hat mich und meine ganze Lebenssituation im Griff. Ich bete und wünsche, dass wir das wieder neu sehen lernen und uns neu daran freuen können. Jesus interessiert sich gerade für den sich keiner sonst interessiert. Das möchte ich hier auch lernen. Wo findet der Gottsucher Gott? Die Götzen seiner Heimat sind nur handmade in Äthiopien. Oder schlicht gesagt, handgemacht in Äthiopien. Diese selbstgemachten Götzen können nicht sehen, nicht hören, nicht reden, nicht handeln. Sie können niemals helfen. Sie sind gar nichts. Der sprichwörtliche nubische Reichtum hat ihn reich, aber nicht glücklich gemacht, diesen Mann, der da unterwegs ist in der Mittagshitze. Die Superkarriere zum höchsten Finanzexperten des Landes bedeutete für ihn nichts als traurigen Verzicht auf Ehe und Familie. Der entmannte Finanzminister ist ein armer Wicht. Der tut mir nur leid, sonst nix. Die berühmte Venus von Milo, das ist die Statue der Göttin Aphrodite, wahrscheinlich jedem bekannt. Der deutsche Dichter Heinrich Heine schreibt über einen Besuch im Pariser Louvre-Museum und über diese sogenannte Göttin Venus von Milo. Dort lag ich eine lange Zeit und weinte so bitterlich, dass ich einen Stein meiner hätte erbarmen mögen. Die Venus ist aus Marmor. Die Göttin blickte auf mich herab, aber sie war machtlos, mich zu trösten. Es war, als wollte sie sagen, siehst du denn nicht, dass ich keine Arme habe und dir nicht helfen kann? Die Götzen haben keine Arme, keine Ohren, keine Hände, keine Augen. Sie sehen dich nicht, sie helfen dir nicht. Das hat dieser Nubier leider erfahren müssen. Aber Gott findet den Gottsucher. In den Jerusalemer Tempel durfte er nicht hinein. Wahnsinnsenttäuschung. Der hat ein Vermögen ausgegeben für diese Reise. Und dann darf er bis zum Vorhof der Heiden. Weiter nicht. Er durfte da nicht rein. Er war schwarz. Und ein Eunuch. Zwei Gründe, weshalb die Tempelpolizei sagte, danke, kein Bedarf. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du in der vergangenen Woche gemacht hast. Stand da auch einer, der so ein Stoppschild hingestellt hat? Danke, kein Bedarf. Das tut weh. Das verletzt bleibend. Das schmerzt nachhaltig. Und da stand er, hatte wer weiß was investiert und was kommt, der rausschmiss. Wieder mal eine neue Enttäuschung. Was macht er? Das Einzige, was er hat, ist Geld. Er investiert ein Vermögen in eine Abschrift, eine sogenannte Prophetenrolle vom Propheten Jesaja. Die Gelehrten sind sich nicht einig, was so ein Ding kostet. Man sagte immer so als Faustformel, kostet so viel wie ein Fertighaus. Ich kann das nicht bewerten, ich weiß das nicht. Auf jeden Fall konnte sich das kein Otto-Normalverbraucher erlauben. Es war ihm wichtig, Frieden mit Gott zu finden. Der war auf dem richtigen Weg und hatte immer noch keinen Frieden gefunden und blieb alleine mit all dem Elend seiner Existenz. Gott bietet ihm sein Wort an, genau wie dir und mir. Ein Wort, das Veränderungen schaffen kann, das Kraft in sich trägt, das dir und mir nicht nur neues, sondern neues Leben bringen kann. Durch Philippus, den Gott dahin beordert hatte in der Mittagshitze, hörte er erstmalig von Jesus und von dessen Heilsangebot. Dabei erfährt er nebenbei auch vom besonderen Geschenk der Glaubenstaufe, dass die, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, auch zeichenhaft sich diesem Herrn anvertrauen können in der Taufe. Das will er. Der Gottsucher findet seinen Frieden. Zuerst versteht er, wer Jesus Christus ist, Gottes einmaliges Opfer für meine Sünde und für deine. Dann beginnt er zu begreifen, was das für ihn persönlich bedeutet. Mit Jesus selbst kann ich das Heil Gottes auch persönlich erleben. Am Ende hat er die gute Nachricht verstanden und er nimmt sie an. Du, auch du, kannst Jesus im Glauben annehmen, aufnehmen, in dein Leben einladen. Du darfst das. Jesus bietet es an. Die Entscheidung liegt bei dir. Und nach seiner Taufe heißt es ganz schlicht im Text, er zieht fröhlich seine Straße. Jesus hatte ihm neues, ewiges Leben geschenkt. Was für ein Glück. Ein Gebet. Gebet ist ein persönliches Gespräch mit Gott. Ich lade dich ein, das folgende Gebet laut oder leise in Gedanken mitzubeten, mitzulesen hier, wie du es möchtest. Du kannst die Augen schließen, du kannst sie auflassen, ganz wie es dir gerade ist. Ich ziehe meine Straße fröhlich. Und du? Du unbegreiflicher Gott, da zog er seine Straße fröhlich. Das wird in deinem Wort ausgerechnet von einem Menschen gesagt, der bisher wenig echtes Glück in seinem Leben hatte. Er war wohl schon lange auf der Suche nach tiefer Lebensfreude. In seinem großen Reichtum und Besitz hatte er sie nicht gefunden. In den bekannten Religionen seiner Zeit suchte er sie auch vergeblich. Alle Wege des Suchens endeten deprimierend in Sackgassen. Für seine Machtposition hatte er sogar seine Männlichkeit aufgegeben. Äußerlich hatte er fast alles erreicht, aber in Wahrheit nichts gewonnen. Er schien vom Pech verfolgt zu sein. Das Unglück klebte bleibend an ihm. Wie soll ich glauben, dass du ihn wirklich geliebt hast, Herr? Du barmherziger Gott, da zog er seine Straße fröhlich. So lese ich es in dem Buch, das von den Taten deiner Apostel berichtet. Es müsste die Überschrift tragen, die Taten Gottes für seine Apostel. Du wirkst viele Zeichen und Wunder deiner Größe und Macht, damals und heute. Hier und da gebrauchst du uns dazu, deine Apostel, deine Mitarbeiter. Im Alltag entfaltest du deine Kraft immer auf deine besondere göttliche Weise. Ich kann nur staunen über die Folgen deines unbeschreiblichen Machtwirkens. Dabei ist es immer deine Liebe, die uns zur Hilfe und zum Segen wird. Und es sind immer wir Menschen, deine Geschöpfe, denen du Gutes tun willst. Mein Kopf sagt mir, dass du alles richtig machst. Doch mein Herz ist voller Unruhe. Warum lässt du uns freudlos nach Freude suchen und endlos nach Glück? Herr, du gnädiger Gott, da zog er seine Straße fröhlich. Er hat immer alles gegeben und nichts bekommen, was er sich erträumt hatte. Seine Karriere hatte er mit Ehe und Kinderverzicht teuer bezahlt. Er reiste abenteuerlich um die halbe Welt, um wirklichen Frieden zu finden. Am vermeintlichen Ziel in Jerusalem blieb er ausgestoßen, allein, einsam, friedlos. Seine Seele wollte richtig anbeten, doch der Tempel war tabu für ihn. Wieder investierte er seine Schätze, doch die Schriftrolle verstand er nicht. Am Ende hatte er wieder verloren, Zeit, Geld, Zukunft, die letzte Hoffnung. Aber mitten durch die Wüste baust du, Gott, deinen Ausweg aus der Dürre und Entbehrung. Seine Sehnsucht nach Frieden stillst nur du. Aus Hoffnungslosigkeit wird Zukunft. Du hast ihn schließlich doch finden lassen, Herr. Freude, Frieden, dich. Du liebender Gott, da zog er seine Straße fröhlich. Du hast ihn immer schon gewollt. Deshalb hast du ihn ins Leben gerufen. Du hast ihn immer schon geliebt, den Ungeliebten. In deinen Augen hat er einen unermesslich hohen Wert, der Abgelehnte. An deinem Herzen hatte er schon immer einen reservierten Platz, dein Kind. Jeden seiner Irrwege bist du mitgegangen, nie war er von dir verlassen. Auch auf den unverständlichen Wegen warst du ihm nah, Hilfe in der Not. Dein Erbarmen werde ich nie begreifen, aber nie mehr loslassen. Dein Friede erfüllt mein Dasein, du lebst in mir für immer. Deine Liebe sprengt mein Denken, ich kann es spüren und mich freuen. Deshalb ziehe ich auch meine Straße fröhlich. Mit dir, Herr Jesus Christus. Amen. Sie können dieses Angebot, was ich Ihnen jetzt mache, annehmen oder auch nicht. Es gibt hier einige Christen, die sind dafür da, mit denen zu beten, die gerne Gebet wünschen. Auch ich reihe mich heute in die Gruppe derer ein. Wenn sie uns ansprechen, beten wir mit ihnen, beten wir für sie. Suchen Sie sich so einen Philippus, der Ihnen erklärt, was Sie bisher im christlichen Glauben noch nicht verstanden haben. Und gehen Sie nicht eher auseinander, bis Sie mit Gott gesprochen haben, bis Sie alles das, was Ihnen auf dem Herzen ist, bei Gott abgeladen haben. Da gibt's Frieden, da gibt's Freude, da gibt's ein neues Leben. Nutzen Sie diese Chance, Jesus Christus näher und besser kennenzulernen und ihn lieben zu lernen. Er liebt sie schon lange. Und wie wir hier an diesem einen Beispiel gesehen haben, Gott lässt sich finden von jedem, auch von Ihnen, wenn Sie wollen. Amen.